Circa 700 Jahre vor der Geburt Christi lebt in Israel ein Prophet namens Micha. Dieser Prophet bekommt von Gott eine ganz besondere Offenbarung. Er darf den kommenden Messias sehen, den von Gott gesandten Erretter, seinen himmlischen Ursprung und seinen irdischen Geburtsort. Und seitdem lesen wir dieses Prophetenwort jedes Weihnachtsfest. Wir finden es in Micha 5, Vers 1. Und du, Bethlehem, Ephrata, dass du klein bist unter den Tausendschaften von Juda. Aus dir wird mir der hervorgehen, der Herrscher über Israel sein soll. Und seine Ursprünge sind von der Urzeit, von den Tagen der Ewigkeit her. Micha sagt also, von diesem kommenden Messias, seine Ursprünge sind von der Urzeit, von den Tagen der Ewigkeit her. Und damit ist klar, dieser kommende Messias ist kein Mensch wie jeder andere auch, sondern dieser kommende Messias ist göttlichen Ursprungs. Und das erinnert an die so ganz andere Schilderung von Weihnachten, wie wir sie bei Johannes finden. Johannes 1, Vers 1. Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und das Wort war Gott, und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns, und wir haben seine Herrlichkeit angeschaut, eine Herrlichkeit als eines einzig Geborenen vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Ein ganz merkwürdiger Weihnachtstext. Im Anfang war das Wort. Da erinnert uns Johannes daran, dass es das Wort ist, mit dem ein Wesen sich einem anderen mitteilt, offenbart. Wenn ich euch etwas sagen möchte von mir, dann geschieht das in Worten. Wir müssen miteinander reden, um uns mitzuteilen, um Gemeinschaft zu haben, um einander zu begegnen. Und so wird hier auch gesagt, dass Gott in seiner Herrlichkeit sich nicht selbst genügt hat, sondern dass Gott zu uns reden wollte, sich uns offenbaren, sich uns mitteilen wollte. Und darum fängt Johannes so merkwürdig hier an: Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott. Und dann der Hammer: und das Wort war Gott. Und da macht Johannes mit einmal klar, dass das Wort Gottes nicht nur so ein paar Schallwellen sind, wie bei uns, sondern das Wort Gottes ist personifiziert in seinem Sohn, in Jesus Christus. Jesus Christus ist das Wort, die Mitteilung, die Offenbarung Gottes an uns Menschen. Und das Wort war Gott. Er, der Sohn, war genauso göttlichen Ursprungs von der Ewigkeit her, außerhalb von Raum und Zeit, wie auch der Vater. Er war Gott. Wir definieren Gott so. Gott ist der, der außerhalb von Raum und Zeit steht, der nicht Teil dieser Schöpfung ist, der nicht zu dem Erschaffenen gehört, zu dem Gewordenen, sondern der war und der das andere erschaffen hat, das aus ihm vorgegangen ist. Das ist die Definition für Gott. Und so sehen wir, dass Vater und Sohn beide außerhalb dieser Schöpfung, außerhalb von Raum und Zeit stehen. Gott, Gottes Natur sind Vater und Sohn. Und deshalb dann dieses starke Wort: und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Gott wird Mensch. Nichts Geringeres geschieht hier bei der Geburt Jesu. Und an diesem Satz könnten wir eigentlich den ganzen Abend nur überlegen, was das bedeutet. Gott wird Mensch. Das ist unvorstellbar. Der, der außerhalb von Raum und Zeit steht, der kommt hinein in die Begrenzung, in das Elend dieser Welt. Dieser Große in diese Kleinheit und Begrenztheit hinein dieser Welt und unseres Lebens.
Ich hatte mal ein sehr interessantes Gespräch mit einem Menschen, der eine Nahtoderfahrung hatte. Diese Person schilderte mir dann, dass als sie dann ihr Geist, ihre Seele sich schon von ihrem Körper entfernte und sie nur noch hinschaut auf das Geschehen dort im Krankenhaus und sie dann wieder zurück musste in den Körper. Da hat diese Person mir das mit den Worten geschildert, das war, als wenn ich in eine zu enge Wurstpelle wieder zurück musste. Also wenn das schon bei dem Geist, der Seele eines Menschen, so ist in dieser Leiblichkeit, diese Beschränkung, diese fast zu enge Wurstpelle. Wie viel mehr bei diesem Gott, der außerhalb von Raum und Zeit in seiner ganzen Größe besteht und dann hineinkommt in diese Begrenzung. Vielleicht können wir uns das auch an einem anderen Bild noch veranschaulichen. Wenn ihr mal demnächst wieder einen Waldspaziergang macht, vielleicht wenn es dann wieder etwas wärmer wird, dann habt ihr die Chance und schaut euch mal einen Ameisenhaufen an. Und wenn ihr dann an diesem Ameisenhaufen steht und diese kleinen Ameisen da überall langlaufen seht, dann stellt euch vor, so steht Gott vor dieser Welt. Und jetzt sagt Gott, ich komme einfach als Ameise zur Welt und lebe in diesem Ameisenhaufen. Dann habt ihr so ein kleines bisschen die Bedeutung dessen, was dieser Satz bedeutet, Gott wird Mensch. So als wenn wir uns als Ameise gebären lassen würden, auszeugen lassen würden, im Ameisenhaufen. Und ich sehe, wie der Vater und der Sohn, wie sie stehen vor diesem Ameisenhaufen unserer Welt. Und wir laufen alle durcheinander und sind so beschäftigt, damit unseren Ameisenhaufen weiterzubauen. Und wir haben gar keinen Sinn mehr für unseren Schöpfer, der da steht, sondern sind nur noch beschäftigt, zwischen unserer Geburt und unserem Sterben zu schaffen, zu machen, zu rennen, zu hasten. Das ist unsere Situation. Und dann sagt Gott, die kommen ohne mich nicht klar. Ich muss hinein in ihren Ameisenhaufen. Muss teilhaben an ihm. Und ihn in die Botschaft bringen und die Brücke zurückschlagen zu Gott. Das alles steckt in diesem Satz, Gott wird Mensch. Und deshalb ist die Geburt Jesu auch kein Produkt von Mann und Frau in normalem geschlechtlichen Zusammenkommen, sondern eine Zeugung des Heiligen Geistes in der Jungfrau Maria. Genauso auf diese Art, Zeugung vom Heiligen Geist hinein in den menschlichen Leib der Maria, genauso vereinen sich Gottheit und Menschheit im Mutterleib der Maria. Auf den Gedanken wäre kein Mensch gekommen. Da könnte man sich noch so religiös hochbringen. Dass Gott Mensch wird, dass der Heilige Geist zeugt in den Mutterleib einer Frau hinein, das ist ein so ungeheuerlicher Gedanke, dass er wieder nur wahr sein kann, weil er so über all unseren religiösen Vorstellungen liegt. Gottheit und Menschheit vereinen sich im Mutterleib der Maria. Und auch diesem wunderbaren Geschehen liegt eine über 700 Jahre alte Prophezeiung zugrunde. Diesmal des Propheten Jesaja. Jesaja 7, Vers 14 steht das. Und als der Evangelist Matthäus seine Schilderung von Weihnachten gibt, da ist ihm das ganz wichtig, auf dieses alte Prophetenwort hinzuweisen. Wir lesen in Matthäus 1, 22, dies alles geschah aber, damit erfüllt würde, was von dem Herrn geredet ist durch den Propheten, der da spricht, siehe, die Jungfrau wird schwanger sein und einen Sohn gebären, und sie werden seinen Namen Immanuel nennen, was übersetzt heißt, Gott mit uns. Das ist eine Formulierung, die ihr bei Matthäus immer und immer wieder lesen werdet. Das geschah aber, damit erfüllt wurde, damit erfüllt wurde, damit erfüllt wurde. Über 300 alttestamentliche Prophezeiungen erfüllen sich alleine im irdischen Leben Jesu. Über 300. Was ist die Bibel für ein Buch, die schon das alles vorher uns mitteilt? Und das fasziniert den Matthäus. Deshalb schreibt er immer wieder, wenn er das wieder entdeckt, das geschah, damit erfüllt wurde. Das geschah, damit erfüllt wurde. Überall zeigt Matthäus auf, das Leben Jesu ist eine einzige Erfüllung dessen, was Gott schon Jahrhunderte zuvor im Alten Testament angekündigt, prophezeit hatte. Gott mit uns. Das ist die Botschaft, die in Jesus Christus zu uns kommt. Gott ist nicht gegen uns. Gott ist mit uns. Darum kommt er zu uns. Siehe, die Jungfrau wird schwanger werden. Ich habe diese Jungfrauengeburt übrigens nie als ein Problem für meinen Intellekt empfunden. Denn warum sollte der Schöpfer des Universums nicht eine Zeugung im Mutterleib der Maria bewirken können? Die Frage nach der Jungfrauengeburt ist eigentlich, wenn man ehrlich ist, die Frage nach Gott ganz grundsätzlich. Denn wenn es einen Gott gibt, dann ist auch so ein Wunder für ihn kein Problem. Er hat alles erschaffen. Warum dann nicht auch sowas? Wenn ich aber mit der Existenz Gottes ein Problem habe, dann habe ich sie natürlich auch mit der Jungfrauengeburt. Aber dann sollte ich mir ehrlich eingestehen, die Jungfrauengeburt ist keine Frage des Intellekts. Dass das nicht normal ist, wussten auch die Leute der Bibel, das wusste auch Matthäus, dass das nicht normal ist. Aber sie glaubten, dass Gott als Schöpfer Wunder tun kann, dass das für ihn kein Problem ist, das Normale zu durchbrechen. Und deshalb ist die Jungfrauengeburt keine Frage des Intellekts, sondern des Glaubens. Und die Weihnachtsbotschaft will uns zum Glauben rufen. Denn hier zu Weihnachten ist doch nichts normal. Das eigentliche Wunder besteht doch aber darin, dass hier Gott in seinem Sohn als Mensch auf diese Welt kommt. Das ist das Wunder. Und wenn wir das im Glauben annehmen können, dann ist alles andere auch kein Problem. Doch nicht nur die Göttlichkeit des kommenden Messias durfte der Prophet Micha sehen, auch dessen irdischen Geburtsort, sagt er 700 Jahre vor der Geburt Christi, präzise voraus. Und du, Bethlehem Ephrata, klein unter den Tausendschaften von Juda, aus dir wird mir hervorgehen, der Herrscher über Israel sein soll. Wo wird der Messias geboren? Nicht in Jerusalem oder einer anderen bedeutenden Stadt, sondern in Bethlehem. Und ihr habt es vielleicht bei der Lesung vorhin gemerkt, das steckt so in uns drin, dass wir instinktiv statt Bethlehem am liebsten gleich wieder Jerusalem lesen würden. Weil das wäre normal, das wäre angemessen. Aber nein, Bethlehem, die du klein bist, so ein kleines, verschlafenes Provinznest, das erwählt sich Gott. Wieder einmal erwählt Gott das Kleine und das Unbedeutende. Gott verbirgt sein Heil immer wieder in menschlicher Kleinheit und Schwachheit. Von der Krippe bis zum Kreuz. Kleinheit, Schwachheit, Ohnmacht, Verborgenheit Gottes. Gottes Heil und Gottes Kraft vollenden sich in dem, was in den Augen der Menschen schwach und unbedeutend ist. Das ist die Art Gottes. Ganz andere Wertmaßstäbe als wir Menschen. Gerade das macht er im Kleinen und Unbedeutenden, von der Krippe bis zum Kreuz. Fühlen wir uns schwach und unbedeutend, dann haben wir die besten Voraussetzungen für das Offenbarungshandeln Gottes in unserem Leben. Vor Gott ist niemals unsere Kleinheit und unsere Schwäche und unsere Fehlerhaftigkeit, sondern immer nur unsere eingebildete Größe und vermeintliche Stärke das Problem. Zu klein, zu schwach sind wir nie für Gott, nur zu stark und zu stolz. Krippe und Kreuz sind das Zeichen dafür, dass Gottes größte Siege sich in dem ereignen, was in menschlichen Augen klein und schwach und unbedeutend ist. So macht es Gott. Ich sagte schon, über 700 Jahre vorher wird der Geburtsort des Messias bereits präzise angekündigt. Das wäre ungefähr so, als wenn mein Geburtsort im Jahr 1259 angekündigt worden wäre. Ja, ihr könnt rechnen, dann wisst ihr ungefähr, wo ihr mich einordnen müsst. Also als wenn irgendwo es Schriften gäbe, wo drin steht, 1259 schon drin steht, dass ich mal in Tempelhof geboren werden soll. Da könnt ihr jetzt euch selbst mal einsetzen, nur um Gefühl dafür zu bekommen, was das bedeutet. Ich habe richtig gestaunt. 1259 stünde etwas über meine Geburt, über meinen Geburtsort. Das gibt's nur in der Bibel. Leute, wenn sowas in der Bibel steht, dann müssten wir es doch gar nicht aushalten, dieses Buch zu lesen. Das ist doch sensationell. Das gibt's nur in der Bibel, weil wir es hier eben nicht mit Menschenwort, sondern mit dem Wort Gottes zu tun haben. Und Gott sagt in Jesaja 46, Vers 10, der ich von Anfang an den Ausgang verkündige und von alters her, was noch nicht geschehen ist. Also Gott kündigt es lange vorher uns schon an. Und der ich spreche, mein Ratschluss soll zustande kommen und alles, was mir gefällt, führe ich aus. Gott hat einen Plan vor Grundlegung der Welt. Gott teilt uns seinen Plan mit in seinem Wort, schon Jahrhunderte vorher. Und Gott sagt, den führe ich auch aus, das kann ich auch. Und wie? Wie wird aus diesem prophetischen Wort von Bethlehem geschichtliche Realität? Wie macht Gott das? Fällt da der Sohn Gottes vom Himmel irgendwo nach Bethlehem? Nein. Wir lesen es in Lukas 2, Vers 1. Es geschah in jenen Tagen, dass eine Verordnung vom Kaiser Augustus ausging, den ganzen Erdkreis einschreiben zu lassen. Und alle gingen hin, um sich einschreiben zu lassen. Ein jeder in seine Geburtsstadt. Es ging aber auch Josef von Galiläa aus der Stadt Nazareth hinauf nach Judäa in die Stadt Davids, die Bethlehem heißt, weil er aus dem Haus und dem Geschlecht Davids war. Wer regiert? Wer regiert in dieser Welt? Der Kaiser in Rom? So sieht es vordergründig aus. Er erlässt ja schließlich die Verordnung zur steuerlichen Einschreibung. Aber wir merken doch, wenn wir das lesen, damit wird der Kaiser nur zum Erfüllungsgehilfen göttlicher Prophetie und Planung. Gott regiert. Selbst dann, wenn nichts davon zu sehen ist. Damals wie heute sind alle Machthaber dieser Welt ob sie in menschlichen Augen nun gut oder böse sind. Alle Machthaber dieser Welt sind nur Erfüllungsgehilfen der göttlichen Regierung. Und selbst eine steuerrechtliche Verordnung wird so zum Steigbügel der göttlichen Heilsgeschichte. Also das, was wir uns gar nicht mehr vorstellen können, selbst aus Steuerrecht kann Gott noch was machen zu seiner Verherrlichung. Ja. Selbst so eine kaiserliche steuerrechtliche Verordnung wird eigentlich nur zum Steigbügel göttlicher Heilsgeschichte. Wer regiert? Denn dadurch sind alle gezwungen, in ihre Geburtsstädte zurückzukehren. Und ich habe mich immer gefragt, na Herr, wäre das nicht mit ein bisschen weniger Aufwand auch gegangen? Du hättest doch bestimmt auch Josef und Maria auf irgendeinem anderen Weg nach Bethlehem schicken müssen. Aber da jetzt überall, alle reisen hin und her und müssen jetzt also in ihre Geburtsstädte. Also die Deutsche Bahn wäre da schon längst zusammengebrochen. Was für ein Aufwand. Und dann ist mir klar geworden, was da eigentlich als Botschaft drin steckt. Der Sohn Gottes kommt in diese Welt. Und für uns Menschen heißt es, back to the roots. Zurück zu unseren Wurzeln. Zurück an die Orte, wo wir eigentlich herkommen, wo wir geboren sind, wo wir unsere Wurzeln haben. Und das ist genau die Botschaft. Jesus kommt und möchte uns zurückrufen an die Wurzeln unserer Existenz, zu unserem Schöpfer. Und das wird hier deutlich in dieser Riesenbewegung, die ausgelöst wird durch das Kommen Jesu, dass jeder wieder zu seinen Wurzeln zurück muss. Das ist doch unsere Not, die Entwurzelung unseres Lebens. Hier zeigt Gott, bei Jesus geht's zurück an unsere Wurzeln. Und so wie Gott durch die Verordnung des Kaisers in Rom eine Bewegung auf Christus hin auslöst, so auch durch den Stern von Bethlehem. Die Weisen aus dem Morgenland sehen diesen besonderen Stern und deuten ihn ganz zutreffend auf die Geburt eines großen Königs in Israel. Natürlich reisen sie an den Königshof des Herodes in Jerusalem, wo sonst sollte ein König geboren werden. Und sie erkundigen sich dort nach diesem neugeborenen König. Und wir lesen dann, dass Herodes und Jerusalem erschrecken. Sie erschrecken. Denn Herodes hatte Angst um sein Königtum, um seine Herrschaft. Herodes der Große war ein schlimmer, ein grausamer, ein gottloser Mann. Und dennoch hat er den Herrschern unserer Tage viel voraus. Auf eine ganz merkwürdige Art nimmt er Gottes Wort ernst. Er erkundigt sich bei den Theologen seiner Zeit, wo denn der Messias nach den Aussagen der Schrift geboren werden soll. Und diese Theologen wissen es und können es ihm sagen. In Bethlehem, die kennen auch unsere Stelle aus Micha 5, Vers 1. Und sie können es Herodes sagen. Das ist großartig, ganz große Klasse. Aber diese Theologen sagen es nur anderen. Sie selbst machen sich nicht nach Bethlehem auf. Bei ihnen bleibt es ein theoretisches Wissen ohne jede praktische Auswirkung. Wie ist das bei uns? Setzt uns die Weihnachtsbotschaft noch in Bewegung? Oder bleibt sie blasse Theorie und schöne Romantik? Ein kurzer Moment ohne Auswirkung in unserem Leben. Die Weisen aus dem Morgenland wissen weniger von Gott als die Theologen der damaligen Zeit. Aber dies Wenige setzt sie in Bewegung. Sie machen sich auf den Weg zu Jesus. Und das allein zählt. Wie ist das bei uns? auch von seiner Namensbedeutung her, ist Bethlehem als Geburtsort des Messias wunderbar geeignet. Bethlehem heißt übersetzt Haus des Brotes. Wir würden es in Deutschland vielleicht nennen Brothausen. Und da deutet bereits der Name auf die Bestimmung Jesu. Wir lesen in Johannes 6, 32, wie der Herr sagt, Ich bin das Brot des Lebens. Mein Vater gibt euch das wahrhaftige Brot aus dem Himmel. Denn das Brot Gottes ist der, welcher aus dem Himmel herabkommt und der Welt das Leben gibt. Ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wird nicht hungern. Und wer an mich glaubt, wird nie mehr dürsten. In unserer übersättigten Zeit haben wir etwas das Gefühl, für die existenzielle Bedeutung von Brot und Wasser zur Stillung der menschlichen Grundbedürfnisse verloren. Wenn ich euch zu mir einlade und ich serviere euch dann als Essen Brot und Wasser, werdet ihr etwas enttäuscht und pikiert gucken. Das ist uns heute zu wenig. Aber das sind eigentlich genau die Grundbedürfnisse, um die es geht. Wir haben dieses Gefühl hier etwas verloren. Aber damals war Brot von zentraler Bedeutung, wenn es darum ging, den Hunger des Menschen zu stillen. Und Wasser, wenn es darum ging, den Durst des Menschen zu stillen. Und diese zentrale Bedeutung des Brotes für den leiblichen Hunger wird jetzt von Jesus im Bild auf den inneren, existenziellen Hunger des Menschen übertragen. Den Hunger der Seele und des Geistes, den Hunger nach Liebe, Glück, Geborgenheit und Lebenssinn, den Hunger nach Göttlichem und Ewigem. Wir spüren diesen inneren Hunger, denn wir sind angelegt auf mehr als nur diese materiell-irdische Seite. Und deshalb spüren wir diesen inneren Hunger und wir versuchen ihn mit allem Möglichen zu stillen. Doch immer wieder merken wir, dass die Dinge dieser Welt uns nicht wirklich satt machen können. Und wenn wir das doch mal uns eingestehen, was haben wir uns schon alles gekauft, gegönnt, gemacht, erlebt, versucht? Sind wir je satt geworden? Niemals. Immer waren wir danach genauso hungrig wie vorher. Wenn wir uns das mal eingestehen und bewusst machen, wir können uns mit den Dingen dieser Welt diesen inneren Hunger nicht stillen, weil wir auf mehr von Gott her angelegt sind, auf Gott hin. Und in diesen Hunger unseres Lebens hinein lädt uns die Weihnachtsbotschaft nach Bethlehem ein, in das Haus des Brotes. Hier schenkt Gott uns das wahrhaftige Brot aus dem Himmel, das Brot des Lebens in seinem Sohn Jesus Christus. In Bethlehem kommt dieses Brot vom Himmel auf die Erde. Und auf Golgatha? Auf Golgatha wird dieses Brot dann gebrochen in viele kleine Stücke, damit jeder einzelne von uns davon nehmen und essen kann. So wie wir Brot essen und dadurch in uns aufnehmen, sollen wir Jesus als Herrn und Erlöser unseres Lebens aufnehmen. Er allein kann jeden Hunger unseres Lebens stillen. Den Hunger nach Glück und Erfüllung, nach Gerechtigkeit und Heilung, nach tiefem Frieden und echter Freude. Jesus ist das Brot des Lebens. Wenn wir ihn haben, dann haben wir das Leben im Vollsinn des Wortes. Und so möchte ich mit der Frage abschließen, hast du ihn? Hast du dein persönliches Bethlehem schon erlebt? So wie Jesus als Mensch in Bethlehem zur Welt gekommen ist, so möchte Jesus in jedem einzelnen Menschen zur Welt kommen, geboren werden, durch den Heiligen Geist in unserem Geist, möchte er Wohnung in uns machen. Hast du dein persönliches Bethlehem schon erlebt? Ist Jesus auch in dem Stall deines Lebens schon geboren worden?
Weihnachten ist nicht nur eine Geschichte von vor 2000 Jahren. Weihnachten will auch heute in deinem Leben ganz neu geschehen, wenn du Jesus als Herrn und Erlöser deines Lebens annimmst. Lass dich doch von den Weisen aus dem Morgenland und von den Hirten auf dem Feld anstecken und mitnehmen in das Haus des Brotes zu Jesus. Jesus spricht: Ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt. Ja, er ist zu uns gekommen. Und jetzt ruft er uns, dass wir auch zu ihm kommen. Wie kommen wir zu ihm? Bete zu ihm. Komm im Gebet zu ihm. Greif die Bibel und höre, was er dir sagt. Und geh in eine Gemeinde unter sein Wort, da wo er gegenwärtig ist und redet und sich bezeugt. Ja, du sagst, Sonntagmorgen schlafe ich lieber aus. Okay, aber willst du dein Leben wirklich verschlafen? Wer zu mir kommt, wird nicht hungern. Und wer an mich glaubt, wird nie mehr dürsten. Dieses Versprechen Jesu steht. Wir müssen nur kommen. Amen. Ich möchte noch beten und bitte Sie dazu, sich zu erheben. Herr Jesus Christus, was sollen wir sagen, dass du in die Kleinheit und Enge menschlicher Existenz dich hast hineingebären lassen? Dass du 33 Jahre hier gelebt hast und von der Geburt bis ans Kreuz immer abgelehnt worden bist und trotzdem nie aufgehört hast, uns zu lieben und zu suchen. Herr, danke, dass du gekommen bist zu uns. Und jetzt bitte ich dich für jeden Einzelnen von uns, dass doch auch jeder Einzelne von uns sich aufmacht und zu dir kommt. Und es uns nicht geht wie diesen Theologen am Hof des Herodes, die das zwar wissen, abnicken, aber bei denen im Leben das keine Auswirkung hatte. Herr, setz uns in Bewegung, wie damals in dieser heiligen Nacht alles in Bewegung kam, zurück zu den Wurzeln. So schenkt das doch auch jedem Einzelnen von uns. Setz uns in Bewegung, gib uns den Mut, aufzubrechen zu dir. Danke, Herr, segne dieses Weihnachtsfest und lass es ganz neu geschehen. Amen.